Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um unseren Gast und ihr Hobby, wie sie es nennt, nämlich Ultratriathlon. Also ob man das überhaupt noch als Hobby bezeichnen kann, das werden wir in diesem Gespräch klären. Wir haben euch ja bereits in unsere Triathlon-Anfänge letztes Jahr mitgenommen in so, würde ich mal sagen, läppische Distanzen wie dem Volkstriathlon und der olympischen Distanz. Und wenn ihr jetzt gleich hört, was unser heutiger Gast so macht, da schlackern euch wahrscheinlich die Ohren. Denn bei uns ist Mareile Hertel. Mareile, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit uns über dein Hobby zu sprechen.
Ja, vielen Dank an euch beide für die Einladung.
Mareile, ich habe lange überlegt, wie stelle ich dich vor? Ich habe einen Satz gefunden, der ist eigentlich exemplarisch dafür, nämlich du sagst, ein Marathon geht immer. So, und damit kann ich eigentlich schon aufhören, weil das sagt alles aus über dich. Wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide Ingenieure, du bist Bauingenieurin und promovierst gerade auch. Nebenbei leitest du noch ein Technologietransferzentrum und als wenn das nicht noch genug ist, machst du halt, naja, hier und da noch einen Marathon und das ist wahrscheinlich zum Aufwärmen, weil du machst sehr, 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 sehr lange Distanzen, wie Bell eben schon gesagt hat, ne? Um mal nur ein paar sportliche Sachen zu nennen, die du gemacht hast. Du bist 100 Kilometer in unter 10 Stunden gelaufen, 500 Kilometer am Stück. Du hast nicht nur eine Iron-Distanz gemacht, was für Bell und mich so der absolute Traum ist, sondern hast sie auch gewonnen, hast auch die doppelte Ironman-Distanz gewonnen, bist von Lanzarote nach Fuerteventura geschwommen, was mal so locker 15 Kilometer sind, im Gewitter und im Starkregen und mit hohem Wellengang und was auch immer. Du bist Weltmeisterin und Weltrekordhalterin auf den unterschiedlichsten Distanzen.
Von denen ich gar nicht wusste, dass es sie
ja,
gibt.
Also als ich das bei dir durchgelesen habe, ich habe nur noch irgendwann Ultra, Triple und Quintuple-Distanzen und das ist total Wahnsinn. Und jetzt zuletzt, letztes Jahr 2024, bist du Weltmeisterin über die fünffache Ironman-Distanz geworden und hast dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt von 73 Stunden 52 Minuten.
Also das muss man sich also auch mal überlegen, 73 Stunden am Stück Sport zu machen.
Ja.
Traumhaft, oder?
Traumhaft, ja.
Absolut. Ja.
Schön, dass du es so sagst.
Man kann sich nichts allein, Schöneres vorstellen.
Allein vom Durchlesen von dem, was du da gemacht hast, bin ich schon aus der Puste und ich bin total gespannt, was du uns heute erzählst, wie man auf so eine Idee kommt und dann dabei auch noch Spaß haben kann. Da sind wir total gespannt, weil da möchten wir ganz, ganz viel für uns und für unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Mareile, wie geht's dir gerade? Hast du heute schon trainiert?
Nee, tatsächlich. Ich habe bis eben gearbeitet. Habe heute noch kein Training gehabt, aber das folgt natürlich noch nach der Aufzeichnung vom Podcast.
Okay. Genau. Lass uns vorne starten. Ich habe gelesen, sitzt gerade im Allgäu, aber da bist du nicht gebürtig her, sondern du kommst aus einer sehr, sehr Triathlon begeisterten Gegend aus der Nähe Nürnberg-Roth. Erzähl genau. Mal, wie bist du als eine Person aus Roth? Wahrscheinlich wird man da gleich ins Wasser geschubst und ist gezwungen, Triathlons zu machen, oder? Oder wie lief das bei dir, dass du gesagt hast, boah, das ist eine Sportart, Ausdauersportart, Triathlon, das finde ich total super, damit fange ich an.
Nein, tatsächlich gar nicht. Genau, also geboren bin ich in Nürnberg und genau aufgewachsen, so ein bisschen im Umkreis, immer mal wieder umgezogen, genau, also mehrere Stationen da gehabt. Der Triathlon war mir aber tatsächlich immer präsent oder der ist sehr präsent in der Region. Also ich habe eine Schulfreundin damals gehabt, die hat immer, deren Eltern hatten so einen Verpflegungsstand bei der Challenge in Roth oder damals war es noch Ironman. Da habe ich auch immer mitgeholfen und ich habe die TriathletInnen da schon immer bewundert, fand ich schon immer toll, war für mich zu dem Zeitpunkt aber auch immer noch irgendwie so ein heroischer Sport, an den ich mit Sicherheit nie hinkomme. Zu der Zeit habe ich noch geturnt, also ich komme eigentlich vom Geräteturnen tatsächlich gar nicht so vom Ausdauersport und habe, bevor ich studiert habe, Bauingenieurwesen, eine Ausbildung gemacht zur Sport- und Fitnesskauffrau. Und das war tatsächlich mein Weg zum Ausdauersport. Ich habe über das Fitnessstudio, da waren eben so ein paar Triathleten oder auch Marathonläufer mit dabei. Und das war so ein bisschen mein Start in die Ausdauerszene, als ich gefragt worden bin, ob ich den Nürnberg-Marathon mitlaufen möchte. wo ich spontan zugesagt habe, der dann auch ja 2 Wochen später stattfand, den ich gut gefinisht habe, ohne viel Training. Und da habe ich gemerkt, okay, da habe ich irgendwie Talent und es macht mir Spaß. Und ich habe dann über einige Jahre den Laufsport betrieben, tatsächlich auch mehr oder weniger erstmal nur auf der Marathondistanz, weil mir nicht bewusst war, wie glaube ich ganz vielen, wie auch dir, Bell, dass es auch viele Distanzen darüber hinaus gibt. Und ich glaube in ganz vielen Sportarten, vor allem eben auch im Ausdauersport. Und genau, ich bin dann über den Marathonsport in den Ultralaufsport erstmal reingestolpert, so ein bisschen in die Community. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Also wirklich, ja, 100 Kilometer, 100 Meilenläufe gemacht und damals auch schon, damals hieß es noch Bergläufe, damals war es noch keine Trailläufe, bin ja auch schon ein bisschen älter. Genau, und es hat mir einfach riesen Spaß gemacht und da war es auch schon, sage ich mal, so völlig normal, ja, dass ich da 10, 12, 20 Stunden unterwegs bin. Und genau. Triathlon war zu dem Zeitpunkt für mich gar nicht so im Fokus. Also es war tatsächlich das Laufen nur, bis mich auch wieder von dem Nürnberger Verein welche angesprochen hatten, die da auch immer so ja an der Challenge Rot teilnehmen. Das war 2008 dann im Dezember. Da sprachen die mich an, sie hätten einen Startplatz noch übrig, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ich könnte für die Challenge Rot vergünstigt starten, ob ich da nicht mitmachen wollen würde. Und da habe ich gesagt, ja, prinzipiell ja. Ich habe aber, also ich kann nicht schwimmen, ich habe keinen Neoprenanzug. Also Fahrradfahren kann ich prinzipiell, aber ich habe auch kein Rennrad. Und sie gesagt, ja, Neoprenanzug kommen wir auf jeden Fall. Da find mal einen, der dir passt. Leite dir jemand einen aus. Fahrrad guckst halt mal, kann man irgendwo günstig kaufen bei Kleinanzeigen. Und genau so habe ich es dann auch gemacht tatsächlich. Ich habe mir ein relativ günstiges 0815 Fahrrad-Rennrad gekauft. Für 50 Euro damals.
Wow.
Genau, einen Neoprenanzug habe ich ausgeliehen bekommen und dann hatte ich eben 6 Monate Zeit, mir das Schwimmen noch beizubringen. Das hat dann auch soweit funktioniert tatsächlich. Also ich bin gut aus dem Wasser gekommen und genau, Radstrecke hat alles gut funktioniert. Und dann genau 2009 im Prinzip, das war mein erster Triathlon, die Langdistanz. Also hat sich für mich auch nie die Frage gestellt, da auch irgendwie was Kürzeres anzufangen, weil ich sag mal, wenn man 10 Stunden am Stück läuft, sind 10 Stunden Triathlon, das ist einfach kurzweilig. Also, das hat mir total Spaß gemacht. Also, dieser Wechsel dieser Sportarten eben nicht nur 10 Stunden laufen, sondern Stündchen schwimmen und dann, ja, 5, 6 Stunden Radfahren und dann halt einen kleinen Marathon hinten drauf, das war einfach total entspannt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das macht mir echt Spaß. Und ja, so bin ich zum Triathlon gekommen.
Okay, das heißt, Schwimmen und Radfahren ist für dich quasi Aufwärmen dann für das kleine Läufchen, was dann da noch irgendwie hinten dran kommt. Ja? Verstehe ich das richtig?
Ja, also bei mir war Schwimmen am Anfang auch, wie bei den meisten TriathletInnen, eher das Überleben. Also irgendwie durch das Wasser kommen. Mit dem Neoprenanzug kann man nicht untergehen, sagt dir jeder erfahrene Triathlet. Du musst nur für Vortrieb sorgen. Und das war auch am Anfang tatsächlich meine Strategie. Ja, bis ich jetzt vor einigen Jahren dann auch irgendwann mal Frieden damit geschlossen habe und tatsächlich auch das Schwimmen lieben gelernt habe und mittlerweile auch sehr, sehr gerne schwimme. Am Anfang war das aber tatsächlich überhaupt gar nicht mein Steckenpferd. Also Radfahren schon immer. Radfahren hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da bringe ich, glaube ich, auch viel Talent mit. Wobei das Schwimmen auch aufgrund des Turnens, ich da auch eine ganz gute Muskulatur habe und deswegen mich auch im Schwimmen an und für sich nicht schwer getan habe. Ich habe aber viel durch Kraft kompensiert am Anfang und weniger durch Technik. Aber klar, Schwimmen kommt von Schwimmen und wenn man wenig schwimmen geht, dann lernt man es halt auch nicht.
Ja, vor allem, ich finde gerade beim Triathlon, also das war so eine der Erkenntnisse, die wir machen durften, Schwimmen im Schwimmbad und Schwimmen, wenn dann irgendwie da 100 Leute neben dir sind, hat ja gar nichts miteinander zu tun. Also ich finde das total beängstigend, wenn ich da in so einem Rudel von Leuten schwimme.
Ja, genau, es ist eine absolute Stresssituation. Also mittlerweile wird ja, sag ich mal, bei vielen Ironman-Veranstaltungen ist ja mittlerweile dieser Rolling Start, wo nicht mehr ganz so viele kommen, wobei auch das teilweise, weil sich Leute falsch einsortieren von der Schwimmgeschwindigkeit und man dann trotzdem immer wieder dieses Überschwimmen, Nebenschwimmen hat. Also ja, da habe ich auch diverse Wasserkämpfe erleben dürfen, von eben Brille weg bis Neopren hinten auf. Also ich glaube, da ja erlebt man alles. Und ja, da muss man tatsächlich gefasst sein. Also ich habe auch Freundinnen, die auch später mit dem Triathlon angefangen haben. Mit denen hatte ich dann auch, wie du sagst, so ein bisschen Training gemacht, so diese Schlägerei, dass man darauf gefasst ist, auf diese Situation. Weil ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, du fängst da an und bist da ein bisschen das, Schwimmen im Verein gewöhnt, wo alle diszipliniert da schwimmen und aufpassen, und dann geht da das Gehacke los, alle voller Adrenalin, und das ist oft, glaube ich, gar nicht böse gemeint, also selten passiert das gezielt, dass dich da jemand attackiert, aber es ist eine totale Stresssituation tatsächlich, und dann sollst du noch deine Atemtechnik, dein Zweier- oder Dreierzug, was auch immer, entspannt hinbekommen, wenn du voll im Stress bist, ja.
Jetzt frage ich mich, Mareile, du hast ja gerade erzählt, beim Laufen warst du schon bei den längeren Distanzen. Das war für dich quasi jetzt schon normal, bis du zum Ironman kamst. Hast du dir dann nach dem ersten Ironman gedacht, so irgendwie, ja, so richtig ausgepowert bin ich jetzt da irgendwie nicht? Oder hast du gleich so gegoogelt, so was gibt's da noch an Distanzen? Also wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, so irgendwie ein Ironman finde ich jetzt gar nicht mehr so herausfordernd?
Ganz kurz. Erzähl uns einmal, also wir wissen es aber für die, die jetzt zuhören und es nicht wissen, Ironman-Distanz, das haben wir jetzt so dahin geworfen, was bedeutet das eigentlich?
Genau, also Ironman-Distanz, also Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Schwimmen sind die 3,8 Kilometer, Radfahren die 180 Kilometer und am Schluss eben der Marathon mit der klassischen 42,2 Kilometer. Kilometer Distanz. Das ist die klassische, also im Volksmund ist es immer die Ironman, weil der Markenname den meisten Leuten was sagt. Es ist eigentlich die Langdistanz im Triathlon. Genau, und vom Ultratriathlon sprechen wir dann, so wie auch beim Ultralaufen, wenn das über diese klassischen Distanzen, die so ausgetragen wird, hinausgeht, sprich übers Ultralaufen oder über einen Ultramarathon sprechen wir, wenn wir mehr als 42,2 Kilometer absolvieren. Und über ein Ultratriathlon sprechen wir, wenn es mehr als diese klassische Langdistanz ist, die es eben in der Leichtathletik gibt, eben diese Ironman-Distanz im Volksmund. Mhm. Genau. Ja, und Bell, genau, um auf deine Frage zurückzukommen. Genau, also tatsächlich war es so, dass ich in Rot ins Ziel gekommen bin und nicht völlig am Ende war, das, wie gesagt, also Schwimmen, sage ich mal, ist ja tatsächlich so vom körperlichen Impact relativ gering. Also man hat ja gerade physisch relativ wenig Belastung. Ist zwar, wie wir gerade gesagt haben, ein bisschen Stresssituation im Wettkampf, aber an und für sich relativ erholsam so vom Ganzen. Das Radfahren ist ja auch so, natürlich klar, wenn man drückt, muskulär einen Anspruch, aber das Härteste ist immer noch das Laufen, weil da der Impact einfach auf die Orthopädie mit das Höchste ist, und das tut einfach am meisten weh. Und es macht natürlich einen Unterschied, eben gerade wenn ich am Schluss 3,5, 4 Stunden laufe oder ob man 10 Stunden läuft. Deswegen, das lange Laufen ist das, was tatsächlich zehrt. Und wie gesagt, dieser Mix, der war für mich, wenn man schon gewohnt ist, 10 Stunden nur zu laufen, dann sind 10 Stunden Triathlon tatsächlich relativ entspannt. Und ja, tatsächlich, obwohl ich vom Ultralaufen kam, wusste ich auch da wieder nicht, dass es auch Ultratriathlons gibt, weil mir das aus der Region nicht bekannt war. Also in Rot war bei der Langdistanz Schluss. Und man liest tatsächlich medial relativ wenig. Aktuell hat sich's jetzt ja ein bisschen geändert, auch eben durch den Jonas Reichmann ist es ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt. Aber tatsächlich findet der Sport eher so ein bisschen im Schattendasein statt. Davon erfahren habe ich, als ich auf dem Trainingslager war auf Lanzarote. Da habe ich über einen Freund, der dort einen Radladen hat, der hat gesagt, bei dem habe ich immer das Rad ausgeliehen, der hat gesagt, Mensch, bei mir ist gerade einer, der pennt gerade bei mir, ist auch so ein Verrückter wie du, der macht auch so lange Sachen irgendwie, läuft der, den musst du mal kennenlernen, mit dem musst du mal einen Kaffee trinken gehen. Genau, und dann bin ich mit dem Marc, hieß derjenige, mal einen Kaffee trinken gegangen. Genau, und das ist der Präsident von der UTA. Das ist der Verband, die International Ultra Triathlon Association. Das ist der Verband, der quasi den Ultratriathlon sozusagen mit Reglement und Anti-Doping und so versetzt macht. Und der hat mir eben gesagt, dass es Ultratriathlons gibt. Genau, und dann habe ich danach mal gezielt gegoogelt. Mittlerweile sind wir ja dann auch im Internetzeitalter angekommen gewesen. Und habe das Ganze gefunden und habe mich dann für die zweifache Distanz angemeldet. Genau. Ja.
Das ist total crazy. Also es gibt ja nicht nur die zweifache Distanz, wir haben es ja gerade auch gehört, es gibt die fünffache Distanz und dann ist ja auch die Frage, auch da gibt es ja unterschiedliche Wettbewerbsformen, ne? Man macht irgendwie ein Triathlon, also Schwimmen, Radfahren, Laufen und macht dann, glaube ich, entweder am nächsten Tag oder direkt im Anschluss auch wieder Schwimmen, Radfahren, Laufen oder die Schwimmstrecke verlängert sich und man macht erstmal komplett die Schwimmstrecke, dann die verlängerte Radstrecke, dann die verlängerte Laufstrecke. Was machst du oder was gefällt dir da am besten?
Genau, also wie du sagst, es gibt die A-Day-Version. Das ist also eine Langdistanz am Tag. Das ist das, was der Jonas Deichmann auch gemacht hat in Rot. Oder die sogenannte Continuous-Variante. Das ist das, was du sagst, wo sich sozusagen die jeweilige Disziplin vervielfältigt. Also dann die klassische Schwimmdistanz von 3,8 mal 2, also ich schwimme 7,6 Kilometer. Fahre dann 360 Kilometer Rad und laufe 54 Kilometer. Genau, ich bevorzuge oder mache ausschließlich die Continuous-Variante, weil ich immer noch sage, Schwimmen fängt mit, Triathlon fängt mit Schwimmen an und hört mit Laufen auf. Genau, und dazwischen finden diese drei Disziplinen statt. Ich mag dieses A-Day, ich persönlich mag das nicht. Ich mag dieses und täglich grüßt das Murmeltier irgendwie nicht. Ich will starten und ins Ziel kommen. Und für mich ist Triathlon eben, ja, diese drei Disziplinen und auf denen bin ich zu Hause, das macht mir Spaß. Genau.
Sie haben wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Anforderungen, ne, die man bei dem A Day oder Continuous braucht. Bei dem einen, wenn du jeden Tag das machst, ist ja, du machst danach erstmal nichts. Du erholst dich ja und regenerierst, ne? Wahrscheinlich darfst du da sehr, sehr gut sein, dich schnell zu regenerieren, während du in der anderen Disziplin, wenn du es kontinuierlich machst, jetzt weiß ich auch nicht, heißt das dann wirklich über die Nacht durch, also wirklich schwimmen, aufs Rad, vom Rad laufen am Stück? Oder ist das dann der eine Tag das, der andere Tag das, der andere Tag das? Weil dann darfst du ja wirklich, du regenerierst nicht, sondern da brauchst du ja wirklich kontinuierlich Power.
Genau, also was du eingangs gesagt hast, genau, also letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft über die fünffache Distanz, vielleicht auch da nochmal für die Zuhörer, da reden wir dann von 19 Kilometer Schwimmen, 900 Kilometer Radfahren und 211 Kilometer Laufen. Das ist das, was ich am Stück absolviert habe. Und ich schwimme dann auch wirklich, also ich schwimme 19 Kilometer durch, dann bin ich 900 Kilometer Rad gefahren, dann habe ich einen Powernap gemacht von 10 Minuten und dann bin ich auf die Laufstrecke gegangen. Genau, und je nach Verfassung, also ich sag mal, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir gehen so, meistens gehen so, ja, 50, 60 Stunden gehen meistens noch ganz gut ohne Schlaf. Es ist immer ein bisschen abhängig vom Wetter, also starke Hitze zum Beispiel natürlich ermüdet, da ermüdet man schneller körperlich und geistig oder auch wenn es sehr kalt ist oder sehr windig ist. Und dann braucht man vielleicht mal früher einen Powernap. Aber ansonsten mache ich persönlich, das ist aber meine Rennstrategie, eigentlich keine Schlafpause, sondern nur so Powernaps. Es gibt aber auch andere AthletInnen, die machen auch auf der Continuous-Variante, machen die wirklich auch, sage ich mal, 4-5 Stunden Pause, schlafen da. Dann macht man natürlich keinen Weltrekord. Genau, und das ist aber so ein bisschen Typsache auch. Also manche sagen einfach, sie können nicht ohne Schlaf. Bei mir funktioniert das eben so ein paar Tage und Nächte am Stück ganz gut.
Wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn dann so ein fünffache Langdistanz, Ironman-Distanz absolviert wird? Du schwimmst dann ja wahrscheinlich 19 Kilometer in eine Richtung. Aber ich hoffe auch nicht im Schwimmbecken, oder? Also wo schwimmt man denn da? Wo fährt man denn da Rad? Sind das Rundkurse? Sind das, also schwimmt man da wirklich im Schwimmbecken? Wie sieht sowas aus?
Genau, also es gibt, sag ich mal, es gibt Wettkämpfe, da wird schwimmt man auch in Freigewässern, dann aber meistens in einem Fluss, wo man auch in einem Fluss einen Rundkurs schwimmt oder beispielsweise in einem kleinen Baggersee einen Rundkurs schwimmt. Oder eben, was am meisten ausgetragen wird, ist tatsächlich im Freibad auf der 50-Meter-Bahn, dass wir schwimmen. Wirklich? Vorteil ist A, ja, also es hat mehrere Vorteile. Also der eine Vorteil ist natürlich, du schwimmst tatsächlich faktisch keine extra Meter, weil ich glaube, wenn ihr beide auch Triathlon macht, ihr wisst, wie beim Freiwasser mit der Orientierung mal schnell 10 Meter hier zu viel und auf die Strecken würde sich das natürlich ganz schön kumulieren. Mhm. Das heißt, wir schwimmen wirklich dann nur unsere 19 Kilometer und dann ist Schluss. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch die Sicherheit. Beim Schwimmen kann ja auch immer mal wieder was passieren. Und ich sage jetzt mal, wenn da irgendwas passiert, ist man natürlich aus so einem Becken sehr schnell rausgeholt. Nächster Vorteil ist die Verpflegung. Ich habe bei jeder Wende die Möglichkeit, kurz meine Getränkeflasche zu greifen oder was zu essen. Also das ist ein Riesenvorteil tatsächlich. Gleiches gilt auch fürs Radfahren. Das Radfahren wird auch absolviert, meistens auf Runden, die klassischerweise irgendwo so zwischen 7 und 15 Kilometer lang sind. Auch hier wieder der Vorteil, ich habe die Möglichkeit, ich komme alle halbe Stunde bei meiner Crew vorbei, kann eine neue Flasche mitnehmen, muss also relativ wenig Gepäck bei mir haben. Ich kann relativ schnell auf Wetterwechsel reagieren. Und dann natürlich auch für die Nacht oder so mich umziehen, auf Platten und so, kann da auf alles schnell reagieren. Und logistisch natürlich auch von der Veranstaltung. Also wenn wir jetzt hier 900 Kilometer Radrennen sperren würden, ich glaube, die Anwohner würden uns aufs Dach steigen, wenn wir das dann ein paar Tage machen. Also ich bin ja noch relativ schnell durch, aber es gibt AthletInnen, die sind nicht ganz so schnell wie ich. Und dann dauert das mal ein paar Tage. Und ich glaube, das Verständnis der Anwohner von Straßensperren über Tage hinweg sinkt. Vor allem, wenn da wirklich ja nur, ich sag mal, wir sind ja eine überschaubare Community, die dann da entlang fährt. Also das ist schon rein vom Straßenrecht kaum umsetzbar. Deswegen werden immer kleine Rundkurse gesucht, wo quasi sowieso kaum Straßenverkehr stattfindet, die dann auch für die Zeit mehr oder weniger komplett gesperrt werden. Und gleiches gilt auch fürs Laufen. Auch hier laufen wir gleiche Runden, um wirklich auch exakt die Kilometer abzulaufen, dass kein Verlaufer stattfindet, weil natürlich die Konzentration und Navigationsfähigkeit mit den Tagen und zunehmender Ermüdung auch sinkt. Und ich kenne das aus eben diversen anderen Läufen, die ich ja auch mache im Gelände, dass nach 2, 3 Tagen dir auf einmal ja, Mitsportler da in die falsche Richtung entgegenlaufen, weil sie sich überhaupt nicht mehr orientiert und sortiert bekommen. Deswegen hat es schon seinen Sinn und seine Berechtigung, dass wir das auf Runden tun, ja.
Also man sieht es ja nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich glaube, gefühlt schüttel ich seit 5 Minuten den Kopf, weil ich diese Distanzen einfach so crazy finde und was du so machst. Und
ich finde nicht, also in dem Moment finde ich die Distanzen, ja, völlig unvorstellbar. Und das ist wahrscheinlich auch die gewöhnliche Reaktion, die du wahrscheinlich bekommst, wenn du das irgendwem erzählst, ist erstmal ein... Ich hau mir gerade mit der flachen Hand gegen den Kopf, ne? Warum? Aber wenn du jetzt sagst, ich schwimme das auf einer 50-Meter-Bahn, dann stelle ich mir A die Frage, welche arme Person zählt das, dass du jetzt dann, also was sind das, irgendwas 800 Bahnen oder so, die du dann, mehr wahrscheinlich sogar, ne, die du dann schwimmst. Also da muss ja einer nebenstehen und sagen, so, Mareile ist jetzt auf der letzten Bahn. Also A, wer macht das und B,
Was machst du während der Zeit? Ja, also das ist ja extrem monoton. Also hörst du Musik, geht ja inzwischen auch unter Wasser mit den Kopfhörern oder an was denkst du?
Also um Ramsels Frage, genau. Also das sind freiwillige Helfer. Also jede Sportveranstaltung lebt, glaube ich, nur von freiwilligen Helfern. Das ist in unserem Sport nicht anders. Da sitzen auch Freiwillige, die immer an einer Stirnseite der Bahn sitzen. Wir AthletInnen haben alle unterschiedliche Brillenkappen auf und dann heißt es so, und du zählst jetzt für die nächsten 2 Stunden die orangene Badekappe an jeder Wende, genau. Und dann notieren die, machen die Strichlisten. Es wurde tatsächlich letztes Jahr mal versucht, das Ganze auch in eine digitale Zeitmessung zu überführen mittels Chip, wo die Athleten immer an der Wende quasi so einen Chip drüber machen. Tatsächlich ist das Zeitmesssystem aber nach 10 Stunden ausgefallen, was sehr ärgerlich war. Und sie hatten kein Backup. Das war sehr, sehr ärgerlich. War ich Gott sei Dank nicht in der Veranstaltung mit dabei. Deswegen sind wir auch wieder in der Community dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, egal was, man kann weiter testen, digital Zeitmesssysteme, aber wir bleiben rudimentär bei der Strichliste. Und die werden dann ausgewechselt, auch die Kopfzähler, sage ich jetzt mal, weil die natürlich sonst auch irgendwann, ne, wirst du abgelenkt und so, und dann werden die natürlich ausgetauscht, die zählen immer 2 Stunden und dann kommt der Nächste und der zählt dann auch wieder. Genau, von dem her, ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Bahnen ich da schwimme, weil ich muss sie Gott sei Dank nicht zählen. Ich schwimme einfach, bis einer das Schild ins Wasser hält, Last Lap, und dann weiß ich, okay, jetzt noch einmal vor und zurück und dann kann ich raus aus dem Wasser. Und ja, ansonsten, was tue ich, was denke ich bei dem Schwimmen? Tatsächlich finde ich es total entspannt. Ich genieße es meistens, weil die Triathlons ja meistens im Sommer sind. Dann wird es danach immer heiß. Deswegen genieße ich es immer, wenn die Sonne mir da auf dem Rücken scheint, weil ich mir denke, das ist jetzt die schönste und kühlste Disziplin. Danach wird es nur noch heiß. Und ich bin mittlerweile, wie gesagt, auch eine ja, ganz leidenschaftliche Schwimmerin, dass mir das auch einfach Spaß macht und dass ich da total entspannen kann. Also wir machen ja den Ultrasport oder man muss den Ultrasport ja bei einer Leistungsfähigkeit machen, die so maximal 80% der Leistungsfähigkeit entspricht. Ansonsten ja, würde ich mit meinem Laktat irgendwann so hadern, dass einfach Leistungsabbruch wäre. Das heißt, ich befinde mich im Leistungsbereich, der für mich noch handelbar ist und ich ziehe da meinen Dreierzug einfach durch, genieße es und denke einfach nichts. Also blöd gesagt, ich könnte einschlafen beim Schwimmen, wenn da nicht das Wasser wäre und ich ertrinken würde quasi. Aber ich finde es total entspannend und ich versuche mich immer wieder aus diesem, ja, ich sag mal, Entspannt-Modus rauszuholen und mich zu fokussieren und sage jetzt, Höhen sauber durchziehen, kraftvoll durchziehen, ne, dass die Pace nicht langsamer wird, weil ich ja ein Ziel habe, ein Zeitziel habe. Aber ansonsten genieße ich das tatsächlich einfach nur.
Das heißt, du ärgerst dich am Ende, wenn das Schwimmen durch ist und dann darfst du aufs Rad und dann denkst du, ach nö, ich will noch?
Ja, also tatsächlich so ein bisschen. Bei so heißen Tagen ist es wirklich so, da sehnt man sich dann zurück. Also wenn man dann die erste Wasserflasche über den Helm auskippt, weil man einfach nur noch schwitzt, denkt man sich, es war schon ganz schön im Wasser, ja.
Ich frag mich ja, also wenn man dir so zuhört, dann klingt das irgendwie so, wenn du sagst, so 8, 19 Kilometer, das ist ja entspannt. Das klingt alles so, als wäre das gar nicht für dich so extrem herausfordernd. Ist wahrscheinlich auch gar nicht die Distanz, sondern eher dann das Zeitziel, was du dir setzt. Was macht dich denn so stark? Du hast vorher auch gesagt, so irgendwie bringst du doch Talent mit. Was würdest du sagen, was macht dein Talent aus? Warum liegen dir diese Distanzen körperlich oder mental so sehr?
Ja, also ich glaube, dass es ja eine Kombination von mehreren Dingen mit Sicherheit ist. Also zum einen bringe ich wahrscheinlich physisch eine gute Voraussetzung mit. Das ist mal das eine. Das andere ist, wie du sagst, so ein bisschen, ja, das Geistige, da glaube ich, ist auch so ein bisschen, ja, der Grundcharakter einfach, das glaube ich, kommt so ein bisschen auch mit der Lebenserfahrung, dass man einfach so die Disziplin auch aufrecht erhält, die man insbesondere auch braucht, wenn man ja eine bestimmte Geschwindigkeit durchziehen möchte. Aber ich glaube, was ich so ein bisschen habe, was vielen, was ich auch so ein bisschen beobachte in der Sportszene, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell, ist, was vielen geht mittlerweile, ist so das Körpergefühl. Und ich glaube, ich habe ein unheimlich gutes Körpergefühl. Ob das jetzt dadurch entstanden ist, dass ich auch da zu der Zeit angefangen habe mit dem Sport, wo es einfach, ja, es gab keine Smartwatches, es gab keine Smartphones, das gab's alles nicht. Wir hatten einfach einen Tacho am Rad, der dir km/h gezeigt hat und das war's. Und einfach eine 0815 Sportuhr, wo du Start und Stopp gedrückt hast. Und ansonsten hieß es halt mal intensiv laufen oder locker laufen oder ne, Ortsschild, Schildsprint, was man am Rad so gemacht hat. Und das war immer eher so ein bisschen aufs Körpergefühl. Also ich habe sehr viel mit Körpergefühl trainiert. Und das habe ich, glaube ich, heute noch sehr stark ausgeprägt. Also ohne, dass ich auf eine Uhr schaue, kann ich dir sehr genau sagen, wie schnell ich gerade laufe oder wie Radfahr und habe auch da immer schon mich nie, obwohl ich mir, also ich habe mir immer schon selber meine Trainingspläne auch geschrieben, ich habe mich nie kasteien lassen von meinen Trainingsplänen, sondern habe auch da schon immer auf mich gehört, weil ich einfach, jeder Mensch hat gute und schlechte Tage, wir Frauen haben noch dazu unseren Zyklus, der nicht immer ein kontinuierliches Training ermöglicht und dem muss man einfach recht fertigen oder gerecht werden. Und das habe ich, glaube ich, immer schon sehr gut getan. Und ich glaube, wenn man da so im Einklang ganz gut unterwegs ist, dann funktioniert das sehr gut. Und ich glaube, das ist das, worauf ich mich sehr besinne und mich auch nicht beirren lasse, auch wenn noch so viel gerade in der Triathlon-Szene mit Material um sich geschmissen wird. Ich glaube, mindestens die Hälfte davon braucht es tatsächlich gar nicht. Beziehungsweise muss man wissen, wie man damit umgeht, was einem die Werte sagen sollen, wollen, die auf diesen Uhren stehen und wie man die zu interpretieren hat. Und das ist tatsächlich sehr komplex. Also das geht stark ins Sportwissenschaftliche, ins Medizinische mit rein. Und für die meisten SportlerInnen bedeutet das für mich, also was ich beobachte, eigentlich nur Stress. Und unterm Strich funktioniert einfach irgendwie gar nichts mehr. Und die Leute fragen sich, hey, ich habe doch hier die ganzen Werte, aber Werte sind halt einfach nicht alles. Also da passiert einfach noch ganz viel mehr zwischen den beiden Ohren. Wir sind einfach Menschen und keine Maschinen. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das, was ich nach wie vor, glaube ich, gut differenzieren kann und was auch so eine Stärke von mir ist.
Das ist ein Punkt, wo wir sehr häufig in diesem Podcast drankommen, dass das Körpergefühl, von dem du gesprochen hast, dass das bei wirklich vielen nicht ausgeprägt ist. Bei uns, wir arbeiten gerade daran, das überhaupt wieder zu bekommen. Und auch da ist ja so eine Uhr erstmal gut, um es abgleichen zu können, wenn das der einzige Parameter ist, an dem ich mich orientiere und gar kein Feedback von meinem Körper höre, dann ist, glaube ich, irgendwann schlecht. Vor allem, naja, ich meine, wenn du irgendwie da 70 Stunden unterwegs bist, da, ich weiß nicht, wie lange so eine Uhr hält. Wahrscheinlich hält die das gar nicht durch, ne?
Ich hält sie tatsächlich schon. Also meine Sportuhr schon. Es gibt einen Hersteller, der kann das leisten.
Okay. Ah, okay. Spannend. Ja. Ich wusste gar nicht, dass eine Uhr so lange funktionieren kann.
Aber ich meine, die Frage, und ich lese unheimlich gerne Bücher von solchen verrückten Leuten wie dir und anderen, die so in der, also verrückt in Anführungszeichen, in der Ultra-Distanz-Szene sind, weil ich das super inspirierend finde, ne? Wie die Leute trainieren, wie du trainierst, erzählst uns wahrscheinlich gleich auch noch, was du da machst und was du dafür für, wie du da rangehst. Weil du bist ja auch nicht in diese Ultradistanz reingeboren. Jetzt hast du gesagt, okay, ich habe ein gewisses Talent dafür, aber was mich mal interessieren würde, wie sind denn jetzt die Zeithorizonte zwischen, du hast gesagt, früher als Jugendliche hast du selbst noch in Rot bei den Triathlon gestanden und hast Getränke angegeben und das war so der erste Kontakt hinzu, du bist Ultraläuferin. Was für ein Zeithorizont liegt denn dazwischen? Einfach, dass wir es mal einordnen können.
Genau, also meinen ersten Marathon bin ich, oh, jetzt müsste ich fast lügen, ich glaube, ja, so 2004, so mit Anfang 20 gelaufen, so 22. Genau, und dann den ersten Ultralauf, vielleicht so 4 Jahre später, und dann eben auch den Triathlon in Rot, 5 Jahre später. Und dann aber, ja, habe ich bestimmt 4, 5 Jahre klassische Langdistanz gemacht, bis ich dann zur zweifachen Langdistanz gekommen bin. Mhm. Genau. Ja, also es sind schon immer ja einige Jahre Entwicklung dazwischen.
Weil das ist was ich immer wieder wahrnehme, gerade jetzt auch so in Zeiten von Instagram, und du hast eben von Jonas Deichmann gesprochen, ne, der so gerade in aller Munde ist. Wir sehen immer nur die Leistung, die da drin steckt und die eine Person gerade abruft und denken uns, boah, was wir selten sehen, ist das, was die Person da reingesteckt hat, dass sie diese Leistung überhaupt abrufen kann. Ne? Und deswegen meine ich, bei dir steckt wahrscheinlich sehr viel Arbeit da drin, dass du zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute bist. Und wenn du erzählst, du strahlst, also da steckt nicht nur sehr viel Arbeit drin, sondern wahrscheinlich auch sehr viel Spaß, den du in der Zeit miterlebt hast. Also nimm uns mal mit, wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Wie trainierst du? Was machst du? Wie läuft das bei dir?
Genau, also wie gesagt, ich trainiere mich selber, weil ich es auch gelernt habe und weil das mir auch Zeit erspart tatsächlich. Zeit ist ein sehr wertvolles Gut bei mir, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und genau, wenn ich mich nicht mit einem Trainer auseinandersetzen muss und das nur mit mir ausmachen muss, dann funktioniert das schon mal schneller. Ja, ich trainiere in der Woche so im Schnitt. Also ich arbeite ja auch Vollzeit, ganz normal. Ich trainiere in der Woche im Schnitt 10 bis 15 Stunden, würde ich mal sagen, so übers Jahr gepeilt, dann auf die Wochen runtergebrochen. Das ist das, was so funktioniert. In der Woche trainiere ich ja jede Sportart für sich, also Schwimmen, Laufen, Radfahren. Sage ich mal so ganz normal, also Schwimmen schwimme ich im Verein, wir schwimmen 1 bis 2 Mal die Woche zu 1 Stunde. Das Schwimmen baue ich dann auch erst Richtung Frühjahr, Sommer tatsächlich dann auch aus in den längeren Distanzen, ansonsten reicht mir das tatsächlich aus. Radfahren habe ich ja gerade jetzt im Winter, also ich bin überhaupt kein Rollenfan, also ich kurbe so ein bisschen im Keller. Das ist aber tatsächlich auch eher so auf 1 bis 2 Stunden beschränkt. Also länger tue ich das nicht und länger habe ich unter der Woche auch keine Zeit. Und das Gleiche gilt auch fürs Laufen. Also wenn ich unter der Woche laufe, mache ich klassischerweise immer ja eine Intervalleinheit. Intervalle sind immer sehr gut und sehr effektiv. Gleiches gilt fürs Radfahren eigentlich auch. Also Intervalle sind immer sehr dankbar. Da kann ich in kurzer Zeit einen sehr hohen Trainingseffekt erzielen. Das nutze ich aus. Und dann kombiniere ich das Ganze immer noch mit Krafttraining. Also 2 bis 3 Mal die Woche mache ich Krafttraining. Damit kann man auch gerade, was das Schwimmen betrifft, sehr viel kompensieren, beziehungsweise gerade auch eine gute Schultermuskulatur, Trizepsmuskulatur aufbauen, um da ja gerade vor Überlastungsproblemen auch gerade, was im Langstreckenschwimmen ja kommen könnte. Ich hatte es noch nicht, weil ich, glaube ich, gut trainiere. Aber da was machen oder auch eben so fürs Laufen und fürs Radfahren ist auch Kraft wirklich essentiell. Also ich bin ein totaler Verfechter vom Krafttraining. Ich kann in kurzer Zeit auch da wieder einen sehr hohen Trainingseffekt erzielen. Bringt oft mehr, wenn ich eben eine gute Krafteinheit mache, wie wenn ich sage, ah, ich zwänge jetzt noch irgendwie meine Stunde Laufen rein. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass ich natürlich so, was jetzt die Grundlagenausdauer betrifft, die muss ich nicht mehr trainieren, weil da mein Fundament also meterdick ist mittlerweile. Also meine Grundlagenausdauer ist, glaube ich, schier unkaputtbar. Also ich glaube, wenn ich mal ein Jahr gar nichts machen würde, würde ich wahrscheinlich das auch merken. Aber ansonsten, so wie du am Anfang gesagt hast, also 42 Kilometer und ich würde auch sagen, auch 100 Kilometer gehen immer. Also das kann ich immer laufen. Die Frage ist nur, wie schnell. Und das ist das, wofür ich trainiere. Wenn ich dann auch mir eben meinen Wettkampf raussuche oder meine Ziele setze, dann trainiere ich gezielt das Tempo, auf das ich mich vorbereite für diesen Wettkampf. Das ist das, was ich trainiere. Und das andere, was ich im Alltag mache, ist eigentlich, sage ich mal, Fitness erhalten. Mehr funktioniert tatsächlich auch nicht wirklich, wenn man voll berufstätig ist. Genau, und dann die langen und gezielten Einheiten finden bei mir dann auch, glaube ich, wie bei jedem berufstätigen Sportler primär natürlich am Wochenende statt. Und da ist es natürlich dann auch umso näher die Saison oder die Wettkampftermine rücken, umso ausgebuchter, sage ich mal, ist dann auch so ein Wochenende. Da sind dann natürlich auch mal, dann fahre ich eben auch Freitag, Samstag mal am Stück 400 Kilometer Rad. Das sind aber dann auch so Ausnahmeeinheiten, wo ich in erster Linie wirklich auch so ein bisschen meinen Kopf und auch jetzt so fürs Radfahren die ja, Sitzmuskulatur und so wieder drauf vorbereite auf dieses lange Event tatsächlich, ja.
Also irgendwie, also ich finde das, ich bin so sprachlos irgendwie in diesem Podcast. Ja, aber es macht Sinn, was du sagst, dass du halt eigentlich nicht mehr die Grundlagenausdauer trainierst, weil ich dachte mir jetzt gerade so für den Zuhörer, die Zuhörerin klingen 10 bis 15 Stunden Sport die Woche schon viel. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen mit dem Thema Triathlon beschäftigt, gibt es ja doch einige Langdistanzler, die das klassischerweise trainieren. Und ich hätte jetzt ganz naiv gedacht, je länger die Distanz, die du anpeilst, desto mehr musst du trainieren, ne? Also dann bist du irgendwie vielleicht bei 30 Stunden die Woche, die du jetzt da ins Training steckst. Und es ist spannend, dass du sagst, ich trainiere halt sehr, sehr gezielt. Die Grundlagenausdauer brauche ich eigentlich gar nicht mehr, sondern ich mache wirklich die Einheiten, die mich da sehr, sehr deutlich weiterbringen, weil du ja noch diesen Fulltime-Job hast. Und das finde ich halt sehr bewundernswert. Also jeder, der 40 Stunden die Woche arbeitet, weiß, wie platt man manchmal ist, wenn man nach Hause kommt und das ist so verwinkt und lockt und dann darfst du halt deinen Sport da noch unterbringen.
Ja, weil es mir Spaß macht. Genau, also das ist halt einfach, wo will man hin im Leben? Genau, also mir macht der Sport einfach unheimlich viel Spaß und genau, man kann seine Zeit und sein Leben natürlich auch auf dem Sofa verbringen, kann man machen. Dann holt man halt keine Goldmedaille nach Hause, aber ist ja auch nicht von jedem das Ziel. Ne? Also genau, und mein Ziel ist es halt in diesem Sport auch, weil er mir so viel Spaß macht, auch gewisse Ziele zu erreichen. Und dann nehme ich mir auch gerne die Zeit dafür, weil das mein Leben ist. Also mein Leben ist mein Beruf, mein Leben ist mein Sport. Und da sind meine Ziele und da hole ich mir auch die Motivation her. Und dann mache ich das total gerne. Und ja, aber ich glaube tatsächlich, weil du das sagst mit den Umfängen, das ist auch was, das ist so ein Trugschluss tatsächlich, der oft vermittelt wird, dass eben die Quantität, also das ist auch, früher war das im Radfahren, das wandelt sich jetzt aber auch schon seit ein paar Jahren, da hieß es auch immer noch Quantität, Kilometer fressen oder bei den Schwimmern Staffeln zählen, ne? Also dieses Endlose. Mittlerweile ist man auch gerade, also in der Trainingslehre ja auch eben durch diverse neue ja, Messmethoden etc. pp. Und auch neue medizinische Erkenntnisse, auch was die körperlichen betrifft, davon abgekommen, dass man auch da wirklich sagt, nee, die Qualität und nicht die Quantität ist entscheidend. Deswegen braucht man natürlich trotzdem, das gilt jetzt nicht für einen totalen Anfänger. Also man muss natürlich, gerade auch wenn man anfängt mit einem Ausdauersport und wenn man sich auf längere Distanzen vorbereitet, brauche ich erstmal eine Basis. Also das soll jetzt nicht heißen, dass jemand von 0 auf 100 Kilometer im wahrsten Sinne des Wortes losstarten soll, dann wird er sich mit Sicherheit Probleme mit seiner Orthopädie, mit den Sehnen, mit den Knochen einholen. Also das bitte nicht. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, als gut situierter Sportler, Sportlerin starte und schon meine Grundlage habe, dann muss ich nicht mehr endlos da Kilometer machen. Also das, da ist dann wirklich die Qualität entscheidender. Und für mich auch immer ganz wichtig, dass der Kopf dann auch immer dabei ist, weil du das auch sagst, wenn man ausgepowert ist nach so einem Berufstag, das geht mir auch so. Also ich habe einen anstrengenden Job auch und der fordert mich mitunter auch. Und wenn bei mir dann da, sag mal, ich hätte mir jetzt da drauf geschrieben am Abend, ich laufe noch 5x1000 Meter Sprints. Ich bin aber wirklich vom Kopf einfach nicht mehr in der Lage dazu, sage ich jetzt mal so, da das konzentriert abzurufen, dann tue ich das auch nicht. Also dann überlege ich mir, macht es trotzdem Sinn und tut es mir gut, dass ich dann trotzdem einfach nochmal rausgehe und einfach locker laufen gehe, eine halbe Stunde zumindest. Rausgehen, finde ich, tut eigentlich im Regelfall immer gut. Dann tue ich das und verschiebe eben diese Einheit, die ja doch, also gerade so Intervalle, anstrengende Einheiten, da muss der Kopf einfach mit dabei sein und dann ist das Training auch effektiver und dann verschiebe ich so eine Einheit auch mal. Das ist das, wo ich auch sage, was ich vorhin gesagt habe, ich lasse mich nicht kasteien von meinem Trainingsplan. Aber ich sag mal, um das auch so ein bisschen wieder handeln zu können, muss man natürlich so ein bisschen verstehen, was man tut, wie grundsätzlich so ein Training aufgebaut ist, zyklisch, eben mit Belastungs- und Entlastungsphasen. Aber da ist tatsächlich nicht die Woche entscheidend. Also wenn ich in einer Woche was rumschiebe, was viel wichtiger ist, ist der Blick auf den Monat oder dann auch über das Jahr gesehen. Also da muss der Zyklus von Be- und Entlastung passen, ob ich eine Woche mal so ein bisschen verhauen habe oder so. Also da muss man sich nicht ins Hemd machen. Also es gibt gewisse, wie man noch heute noch sagt, Schlüsseleinheiten, die gibt's. Die sollte man natürlich, wenn ich ein bestimmtes Ziel verfolgt habe, dann auch gemacht haben. Ob ich die dann aber am 31. XY oder 15. des Folgemonats mache, spielt meistens tatsächlich keine große Rolle.
Jetzt hast du gesagt, du hast ja einige Ziele. Was mich interessiert, wonach suchst du diese Ziele aus? Was macht eine Herausforderung für dich denn reizvoll? Ist es zum Beispiel jetzt eine bestimmte Zeit, die noch keiner geschafft hat, also so eine Art Weltrekord? Ist es ein Titel? Ist es das Erlebnis? Ist es das Land, in dem du das machen möchtest? Oder ist es irgendwie so ein anderes Asset, was einen Wettbewerb besonders speziell macht? Ist es die Distanz? Gibt es überhaupt Distanzen, die dich noch reizen? Oder wo du sagst so, wow, ob ich mich an die dran traue, das weiß ich nicht. Also wonach suchst du deine Herausforderungen so aus? Weil du bist ja berufstätig, haben wir gehört. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich nicht 20 Wettkämpfe im Jahr machen. Gerade mit der Belastung. Also du musst ja schon sehr sorgsam dir deine Highlights im Jahr auswählen.
Genau, deswegen, also du sagst es ja, ich muss auswählen und kann nicht so frei agieren. Das ist tatsächlich so. Also es bestimmt schon mal mein Terminkalender tatsächlich. Der schließt schon mal ein paar Events einfach aus, weil ich da schon beruflich Termine habe und es funktioniert einfach nicht. Also da ist schon mal K.O.-Kriterium. Dann muss man da den Abgleich machen, okay, was bleibt noch übrig? Was ist da? Dann auch natürlich, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung? Also monetär ist es natürlich auch immer begrenzt. Und das andere auch menschlich. Also der ein oder andere Wettkampf, gerade auch im Ultrabereich bei uns, ist ja auch immer damit verbunden, dass man eine Crew hat, die einen verpflegt. Bei uns ist es eben nicht so, auch im Triathlon nicht, dass es da Verpflegungsstationen gibt vom Veranstalter her, sondern entweder stelle ich mir selber meinen Klapptisch auf und mische mir da mein selber, bleib stehen und mische mir mein Essen und Trinken selber zusammen. Oder ich habe eben Leute, die mich dabei unterstützen und mir meine Flaschen reichen und mein Essen und eben auch bei den Radrennen, die ich ja auch mache, eine Crew, die dann mit dem Pace-Fahrzeug hinter die herfährt und so. Das heißt, da brauche ich auch immer Leute. Die Leute müssen sich dann auch zu dem Zeitpunkt Urlaub nehmen, Das heißt, das muss man auch immer abklären. Also wer ist bereit, wer hat wann Zeit? Und dann fällt schon immer ganz viel tatsächlich hinten runter, weil das gar nicht immer so einfach ist, da was zu organisieren. Und ja, von dem her ist es tatsächlich so, dass ja manche sportliche Träume oder Visionen, die ich habe oder Events, die ich gerne machen würde, oft einfach auch einfach nicht reinpassen. Vielleicht auch manchmal bei mir nicht in das Jahr passen, weil andere Prioritäten sind. Und dann schließt sich das einfach aus. Und ich suche mir das aber schon immer so ein bisschen aus. Zum einen, wo stehe ich gerade? Also wer bin ich gerade sportlich? Was habe ich gerade für eine Leistungsfähigkeit? Ebenso wie jetzt zum Beispiel für dieses Jahr. Also letztes Jahr habe ich ein sehr intensives Jahr gehabt mit hohen Umfängen, eben mit der langen Weltmeisterschaft, auch über die fünffache Distanz. Dieses Jahr habe ich einen sehr hohen Fokus auf meine Promotion auch, so dass ich sage, ich bin dieses Jahr nicht gewillt, allzu viel Zeit in diesen Sport zu investieren, sondern es gibt mehr Zeit zugunsten der Promotion, so dass ich sage, ich mache dieses Jahr nur die zwei- und die dreifache Distanz.
Ich finde schön, dass du selber lachen musst.
Ja, weil ich eben für mich sage, ich komme jetzt vom letzten Jahr, von dem höheren Level, und eben das Level vom letzten Jahr, natürlich über den Winter verliert man ja immer ein bisschen, aber dann bin ich eben bei dem Level zwei- bis dreifach, ohne dass ich viel dafür tun muss. Genau. Und so suche ich dann meine Wettkämpfe aus. Und eben auch dann mal, wenn ich jetzt eben da letztes Jahr, als die Weltmeisterschaft ausgelobt worden ist auf die fünffache Distanz, habe ich mich dafür beworben und habe dann eben, ich überlege dann, was bin ich imstande zu machen? Was kann ich, setze mir mein Zeitziel, was kann ich schaffen? Und eben zum Beispiel kann es ein Weltrekord werden. Genau. Und dann bereite ich mich darauf vor. Und genauso reizen mich aber natürlich eben, wie gesagt, also so Läufe und Radrennen auch durch gewisse Regionen. Also ich bin unheimlich gern draußen unterwegs, eben mit dem Rad auch schon. Das Race Across Italy war ein wunderschönes Radrennen. Für mich ist es aber trotzdem endlich unterm Strich, weil du sagst, jetzt Distanzen, an die du dich nicht rantraust. Ich würde sagen, es gibt Distanzen, die möchte ich nicht machen, die reizen mich nicht. Also es gibt beispielsweise den Trans-Europa-Lauf. Der reizt mich nicht. Das ist ein Etappenlauf über mehrere tausend Kilometer. Und da ist auch wieder so dieses, wie ich vorhin gesagt habe, wie bei der A-Day-Version, dieses und täglich grüßt das Murmeltier. Ich stehe jeden Tag auf und laufe jeden Tag meine 70 oder 100 Kilometer. Das ist was, also ein Format, das mich persönlich einfach überhaupt nicht reizt. Also mich reizen Non-Stop-Geschichten. Also mich persönlich reizt einfach, also für mich auch persönlich als Ziel, was bin ich in der Lage, am Stück ohne oder kaum Schlaf zu absolvieren? Wo ist da meine Grenze? Und ich wusste eben schon eben letztes Jahr auch so bei der fünffachen Distanz, das wusste ich eben auch schon von Laufwettbewerben, also dass 3 Tage und 3 Nächte gut funktionieren für mich. Und für mich wäre jetzt einfach reizvoll so, wie weit geht es noch? Aber das ist definitiv endlich. Also bei uns im organisierten Ultratriathlon werden die Distanzen bis auf die 30-fache Distanz ausgetragen. Und das ist beispielsweise auch was mich gar nicht reizt. Also das ist mir auch zu viel Lebenszeit, dann da auch investieren würde, wo ich sage, da möchte ich auch noch andere Dinge machen. Also da ist man ja dann schon einen Monat damit beschäftigt. Und da möchte ich meinen Urlaub auch irgendwie anders verbringen. Und das ist definitiv, sind es Distanzen, wie gesagt, da ist man dann mit Schlaf und so dabei. Und mich persönlich reizt immer, wie lange kann ich ohne Schlaf mein Tempo hochhalten? Das ist so mein Reiz und das ist endlich, definitiv.
Gut, andere Leute gehen dafür in Berlin am Wochenende sehr lange feiern, um das rauszufinden. Du gehst aufs Rad und läufst. Jetzt haben wir ja eingangs schon gehört, du hast unfassbar viel gemacht und hast unfassbar viel erlebt. Was waren denn für dich so die Sachen, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind in all den Läufen, Triathloni und Radrennen, die du so gemacht hast? Was waren denn so die Momente, an die du so richtig gerne zurückdenkst?
Ja, also weil noch sehr frisch, auf jeden Fall letztes Jahr die Weltmeisterschaft mit dem Weltrekord. Die war sehr emotional tatsächlich. Also es war ein sehr schönes Rennen. Es war auch also die AthletInnen mit auf der Strecke. War eine sehr, sehr schöne Stimmung. Wir hatten bis auf Wind beim Radfahren auch sehr schönes Wetter. Das war eigentlich so, sage ich mal, fast der perfekte Wettkampf tatsächlich. Und wenn man das erleben darf, ist das einfach mega. Und was bei uns im Ultratriathlon auch immer so schön ist, also wir unterstützen uns eh gegenseitig. Es ist eher so freundschaftlich, familiär. Also wenn man mitbekommt, dass irgendjemand eine Radpanne hat und ein Seilzug gerissen ist und er hat nichts mehr, dann gibt man dem einen. Und wenn man mitkriegt, irgendjemand hat Scheuerprobleme, an welchen Körperstellen auch immer, also die können ja überall auftreten auf solche Distanzen, und man hat irgendwie noch eine Salbe, die er noch nicht probiert hat oder sie, dann gibt man das auch weiter. Also man will irgendwie, dass jeder da durchkommt. Das ist total schön. Und am Schluss ist es auch so, und dass wir, also wir laufen ja Runden, wie wir vorhin schon gehört haben. Und die letzte Runde läuft man immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Also man kommt an der letzten Runde, bekommt man vom Veranstalter seine Nationalflagge umgehängt und dann läuft man entgegen der Runde. Und das heißt, man sieht jede Athletin nochmal auf der Strecke und dann wird man natürlich schon beglückwünscht. Und das ist mega emotional, vor allem wenn man also zusammen so diese Tage und Nächte da schon miteinander verbracht hat. Also da hat man auch immer noch mal einen anderen Bezug zueinander. Da finden auch Gespräche statt natürlich. Und also ja, das ist einfach total schön. Dann nimmt dich jeder in den Arm, beglückwünscht dich und freut sich einfach mit dir. Und da sind wirklich also die Tränen geflossen. Das war der Wahnsinn. Also bis ins Ziel dann auch und der Veranstalter. Und ja, alle waren total aufgelöst und das war einfach nur schön. Und es war letztes Jahr auch die bis dahin Weltrekordhalterin war auch mit dort. Die hatte, ich weiß nicht wie viele Jahre, 8 Jahre, glaube ich, den Rekord. Und den hatte ich um 11 Stunden unterboten. Und die ist im Ziel dann, als ich ins Ziel gekommen bin, vor mir auf die Knie gegangen und hat einfach nur gesagt, das ist Wahnsinn, dass sie da dabei sein durfte und diese Leistung so live miterleben durfte. Und ja, also das war unheimlich berührend. Also das war total schön. Also diese Wertschätzung, die man da tatsächlich auch von allen erfährt, ist total schön. Ansonsten habe ich diverse schöne Ultraläufe auch schon erlebt. Also woran ich mich auch erinnere, ist ein Ultralauf im Mont Blanc-Massiv oder rund ums Mont Blanc-Massiv gewesen, wo wir auch ein unheimlich schönes Wetter hatten, eine Vollmondnacht hatten Sterne klar. Und wenn man dann da so, ja, bis auf den Gipfel läuft man nicht, aber auf diesen Höhen, in den Bergen, in der Nacht, in den Sternen unterwegs ist und dann kommen die Kühe einem entgegen und wilde Pferde und das ist einfach so einmalig und du siehst auf der anderen Seite, drehst du dich um und siehst da so eine Glühwurmkettchen, weil alle mit ihrer Stirnlampe da runterlaufen und irgendwie ist alles so ruhig und das sind so Empfindungen oder auch oft nachts beim Radfahren, die Geräusche, das nimmt man gar nicht wahr. Also die Sinneswahrnehmungen generell, wenn man nachts Sport nimmt, sind ganz anders, weil ja das Sichtfeld so eingeschränkt ist beim Laufen, eben gerade mal auf den Kegel von der Stirnlampe und beim Radfahren auch so alles eingeschränkt und man ist viel sensibler auf alles, was man hört. Das ist ein ganz anderes Gefühl, was man da einfach mitnimmt und auch die Gerüche, wie die Natur anders riecht, eben in den ersten Morgenstunden, bevor die Sonne aufgeht. Und ja, also ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt so viele schöne Momente, die ich da schon erleben durfte und auch zusammen mit meiner Crew natürlich, wenn wir da auch ja schlechte Zeiten hatten oder mal richtig schlechtes Wetter, was uns dann auch alle geschlaucht hat und wir dann da durchgekommen sind und gemeinsam ins Ziel gekommen sind und das einfach geschafft haben, auch als Teamleistung. Das ist sehr schön.
Ja, du strahlst. Also
ich hatte gerade die Überlegung, ob ich mir für dieses Jahr mal vornehme, nachts mal Fahrrad zu fahren. Also ich bin bisher noch nie auf die Idee gekommen, weil ich natürlich auch nicht so lange Distanzen mache, wo ich das automatisch machen muss. Aber ich bin ja schon jemand, der nicht bei Regen Rad fährt. Sondern, also deswegen, das wäre für mich mal eine Challenge, tatsächlich mal nachts Fahrrad zu fahren, um mal dieses Erlebnis auch zu haben.
Ja, aber bei dem, was du eben erzählt hast, dieses durch die Nacht mit Mondschein, Berger, wir haben das letztes Jahr, haben wir das zusammen gemacht, diesen Megamarsch von München nach Mittenwald, 100 Kilometer in 24 Stunden. Und da hatte ich genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Es ist dunkel, die Berge werden vom Mond angeleuchtet, man dreht sich rum, man sieht diese lange Lichterkette. Das ist einfach Ich glaube, das kann man nur, wenn man da war, kann man dann wissen, wie das ist. Und von daher kann ich das total nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast und das Strahlen in deinem Gesicht nachempfinden. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht, also es ist teilweise ist es das Dasein und teilweise sind es die Leute, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der Community, wo du sagst, hey, wir Ultraläufer, TriathletInnen, wir sind auch einfach, das ist eine andere Community, es ist ein anderer Spirit, eher ein Miteinander und nicht so sehr, wir haben eingangs gesagt, wie vielleicht bei den Kurzdistanzen, bei den Ironman-Kurzdistanzen der Langdistanz für dich, wo es dann halt im Schwimmen auch wirklich Ellenbogen raus und lass gehen. Ne? Also das finde ich irgendwie auch, irgendwie wirkt das sympathischer auf mich, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir auch Ultra-Triathlon machen.
Ja, aus dem Grund auf jeden Fall. Der Weg dahin wird noch ein bisschen länger.
Ja, also tatsächlich, ich kann es nur empfehlen. Also es ist, wie du sagst, es ist bei uns tatsächlich mehr der Mensch. Das ist aber nicht nur im Ultra-Triathlon, sondern ich habe das auch beim Ultralaufen schon erlebt, wenn man nicht auf die ganz großen Veranstaltungen geht, dass es da einfach wirklich, dass der Mensch da zählt. Und ich finde das so schön, also gerade auch eben letztes Jahr wieder und auch jetzt gerade, wir finden uns weltpolitisch in so einer instabilen Situation. Und dann ist man da auf so einer Weltmeisterschaft und da sind alle Nationen da und es ist völlig egal, man versteht sich irgendwie mit Hand und Fuß und auf Englisch, Französisch, was halt immer jemand drucken kann und es ist einfach der Mensch und es interessiert überhaupt keinen da, was du für ein Fahrrad hast, was du für einen Neoprenanzug hast. Dein Material muss in erster Linie robust sein, widerstandsfähig, das ist das, was zählt und ansonsten, wer du bist tatsächlich. Und das ist auch eben das Schöne auf diese langen Distanzen. Wir leiden alle gleich, Männer wie Frauen, wobei die Männer immer mehr leiden als die Frauen, weil wir widerstandsfähiger sind. Aber
wir zeigen es zumindest mehr.
Ja, genau. Ihr zeigt es mehr. Das ist das Schöne, dass da einfach, sag ich mal so von der Kraft und Energie ist jeder irgendwann früher oder später natürlich an einem Level der mehr oder weniger Erschöpftheit, ob das jetzt körperlich oder mental ist, aufgrund natürlich einfach dieser Dauerbelastung. Und du hast einfach überhaupt keine Fassade mehr aufrecht zu erhalten. Also du hast die Kraft einfach gar nicht mehr hier zu trommeln und zu sagen, ich bin aber. Und es interessiert auch überhaupt keinen. Also es interessiert einen wirklich, wer ist denn der Anselm? Wer ist denn die Belle? Ne? Und wie gesagt, wie ich auch gesagt habe, da finden auch Gespräche statt, gerade dann so auf der Laufstrecke, aber auch schon beim Radfahren darf man auch mal ja mal nebeneinander fahren. Ja, und das ist richtig schön. Also da entwickeln sich wirklich auch Freundschaften, Bekanntschaften über alle Grenzen hinaus, über alle ethischen Sachen. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit so schön. Und dann ist das einfach so eine Zeit, also und dann ja eben, wie gesagt, auch oft ja mehrere Tage, wo man davor und danach dann auch in der Location meistens zeltet, also so ein kleines Zeltlager. Und in der Zeit, man bekommt auch von außen irgendwie gar nicht so viel mit, weil man natürlich ja auch mit diesem Wettkampf und auch die Crew alle sind mit diesem Wettkampf so beschäftigt. Und ich sag mal, ringsrum kann die Welt untergehen und es ist dir so egal. Und du bist so auf das Hier und Jetzt fokussiert, weil du für alles andere überhaupt keine Gedanken und keine Energie mehr hast. Und wo hat man das schon in der heutigen Zeit? Die ist so schnelllebig und ich werde ständig bombardiert. Ich kriege jeden Tag 30 E-Mails und dann kommen noch die WhatsApp dazu und alles und ständig prasselt da irgendwas auf dich ein. Und das ist einfach für mich immer so. Deswegen, wie gesagt, ich liebe diesen Sport einfach so. Das ist so eine Oase. Also da, ich darf da einfach nur Sport machen und mich mit Menschen unterhalten. Also wirklich Menschen ohne irgendwelche Fassaden und nice Foto.
Jetzt verstehe ich auch, wie die zwei Worte Wettbewerb und Urlaub bei dir zusammenpassen, weil es halt dann doch so eine Auszeit ist aus dem Alltag und irgendwie nochmal so ganz andere Qualitäten, die einem im Alltag verloren gehen, so das Thema Digital Detox und echte Gespräche, tiefe Gespräche, wirklich präsent im Hier und Jetzt sein und nicht schon wieder bei der nächsten Aufgabe oder der To-Do-Liste oder sowas. So stelle ich mir das vor. Wie viele Frauen machen denn da mit? Also, weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, die Frauen haben echt Potenzial und sind viel leidensfähiger und widerstandsfähiger. Ist es ist das 50-50 oder ist das trotzdem so, dass es Männer dominiert ist, die Ultra-Triathlon-Szene?
Also dominiert im Sinne von höherer Prozentsatz?
Genau,
ja. Ist es da genauso. Also wir haben im Prinzip so wie im klassischen Triathlon auch, haben wir immer so eine Quote zwischen 20 bis 30% Frauen. Das ist so im Triathlon aktuell normal. Es wird aber ein bisschen mehr. Also letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft kamen wir schon auf 37% tatsächlich. Also es wird schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob wir die 50% mal schaffen. Ich glaube, das ist generell so ein bisschen, aber es ändert sich auch so ein bisschen tatsächlich bei den Frauen. Aber ich habe lange Zeit immer beobachtet, also ich habe auch als Trainerin ja mal gearbeitet. Da waren sehr viele talentierte Frauen dabei auf unterschiedlichen Sportarten, die aber einfach nicht wettkampfaffin sind, weil sie eben dieses Gehacke und dieses Gerangel und so. Und das ist sowas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sowas Unweibliches. Das mögen einfach viele Frauen nicht, ja. Also so in direkter Konkurrenz oder dann jemanden da ein Schnippchen schlagen, das wollen die nicht, sondern die sind eher so aus Harmonie aus. Und da passt halt für viele der Wettkampf im Kopf einfach nicht so. Und die sagen auch, ach, mir reicht es das für mich, dass ich weiß, dass ich das kann. So. Ich muss das niemandem beweisen, wohingegen die Männer natürlich lieber hier das beweisen wollen in der Zeitung und ich bin die Nummer eins. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen in uns drin und wir brauchen, glaube ich, noch viel gesellschaftliche Entwicklung, dass sich das einfach auch verändert. Und ich meine, gerade extreme Entwicklung, was ja bei Frauen auch gerade so dieses über dieses High Rocks kam das ja auch so, dass auch wirklich starke Frauen, also auch muskulär stark, sag ich mal, attraktiv auch wieder sind, was ja viele, viele Jahrzehnte fast schon verschrien war. Aber das wandelt sich gerade so ein bisschen. Ich glaube, mit diesem ganzen Wandel in der Gesellschaft, der hoffentlich jetzt nicht aufgrund von politischen Veränderungen wieder rückgängig gemacht wird, genau hoffe ich, dass da schon auch mehr Frauen einfach auch Lust haben, sich zu zeigen und den Mut und das Selbstbewusstsein, weil da steckt so viel Potenzial drin in so vielen Frauen.
Das ist ja auch sehr inspirierend, wenn du da so vorangehst, ne? Also manchmal braucht man ja auch so ein bisschen so ein Role Model, um zu sehen, es ist möglich, jemand anderes hat das schon geschafft, damit ich meine Welt ein bisschen größer mache und sage, es ist tatsächlich machbar, warum ich nicht auch, ne?
Genau.
Jetzt hattest du eben noch einen Punkt erwähnt, da ging es um die Ziele, die du dir aussuchst. Das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, es ist zum einen brauche ich auch eine Crew, um mich da zu verpflegen und die dürfen dann ja auch in irgendeiner Art und Weise Zeit haben in dem Zeitraum, wo das ist. Und zum anderen ist es auch immer eine monetäre Sache. Ich habe gelesen, dass du dich für den, ich glaube, das war der Race Across America, ne, für den du dich qualifiziert hast, dann aber nicht antreten konntest. Wir hatten auch mal Svenja Tös bei uns im Podcast, die ja auch in der Ironman-Distanz Profi-Triathletin ist, die auch gesagt hat, für Hawaii qualifiziert, aber einfach nicht die Kohle, das machen zu können. Gibt es denn, welche Art von Unterstützung würdest du dir denn wünschen? Also ich denke, zum einen gibt es sowas wie einen Pool, wo man sich anmelden kann, dass man sagt, hey, ich hätte total Bock, Leute wie dich irgendwie zu unterstützen, einfach im Sinne von, ich bin da, ich reiche dir eine Flasche an, ich mixe was zusammen, ich koche Reis oder gibt's sowas oder hast du dein Team, was immer dabei ist? Oder wenn ich sage, ich hätte auch mal Lust drauf, Leute wie dich zu begleiten, weil ich werde wahrscheinlich nie so eine Langdistanz schaffen, aber ich hätte Lust, da diese Atmosphäre mal zu schnuppern. Gibt's das und gibt's irgendwie eine Art, dass man sagt, boah, ich finde das total mega, was du machst, kann man dich auch irgendwie monetär unterstützen?
Genau, also tatsächlich, ich hab keinen Pool. Also das ist so das Thema Selbstvermarktung, sage ich es jetzt mal im weitesten Sinne, das ist, glaube ich, so ein Thema, was bei mir relativ viel hinten runterfällt, zeitlich bedingt auch. Wie gesagt, ich muss einfach schauen, wie und wo ich meine Zeit einteile. Und das ist was, wo ich sage, da hätte ich wahrscheinlich mit Sicherheit, könnte ich da mehr rausholen, würde ich das besser betreiben und da offensiver arbeiten. Aber ich habe einfach die Zeit nicht tatsächlich. Obwohl ich schon, also ich habe kein Fernseher, ich wische nicht an meinem Smartphone rum und so, aber genau, mein Tag hat 24 Stunden und die sind gut ausgefüllt. Und ich sage mal, für jemanden, der jetzt nicht hoch mit der IT ist, dauert es einfach tatsächlich. Und ich habe auch den Anspruch, nicht irgendeinen Content, also irgendwas immer zu machen, wobei ich weiß auch, dass allein schon tägliches Posten hilft. Das ist aber halt auch, das bin nicht ich, das ist nicht mein Anspruch. Und genau, da bin ich tatsächlich relativ schlecht. Ich sag mal, wenn man mich unterstützen will, also ich hab direkt schon natürlich Radhersteller oder so angeschrieben, da kam meistens nichts zurück oder eine Absage. Früher war es noch so, wie es gibt überhaupt Frauen, die Rennrad fahren. Mittlerweile weiß man das, dass es das gibt, aber es ist immer noch nicht ganz oben tatsächlich. Und ich sage jetzt mal, jetzt im Triathlonsport haben wir natürlich jetzt auch mit der Laura Philipp als Weltmeisterin und so, das wird alles ein bisschen populärer, es wird auch bekannter, dass auch Frauen die Langdistanz machen, gerade auch jetzt durch die Auseinanderteilung der Geschlechter. Ansonsten habe ich tatsächlich, ja, ich schreibe aus dem Umkreis immer mal wieder eben hier zum Beispiel einen Autohändler an, ob der mir einen Bus ausleihen kann, wenn wir da unterwegs sind, so ob ich da was bekommen kann. Habe hier einen Lebensmittelladen, der mich ein bisschen mit Essen unterstützt. Ansonsten finanziere ich das aber tatsächlich selber, weil ich es einfach mühselig finde. Ich habe schon so viele Unterstützer angeschrieben und es kommt einfach so wenig zurück, weil ich halt keine 10.000 Follower habe. Und das halt so wichtig ist. Es zählt nicht die sportliche Leistung tatsächlich, auch wenn euch das noch beeindrucken mag, meine Erfolge, aber das zählt in der heutigen Zeit, zählen gute Bilder auf Insta und 10.000 Follower. Das ist das, was die erste Frage, die kommt. Und damit kann ich halt nicht aufwarten. Und ansonsten ist es mit der Betreuung so, dass das Freunde und Familie in erster Linie sind. Was natürlich den Vorteil hat, weil die mich natürlich auch kennen, auch in verschiedenen Situationen dann auch richtig und gut reagieren, sind aber auch schon immer mal wieder weitläufigere Bekannte oder so dabei. Und je nachdem, was das für ein Wettkampf ist, bin ich auch immer bereit, wenn jemand auch mal sagt, ich mag da oder würde dich da gern mal unterstützen und mir das mal mit anschauen, dass da jemand mit dazukommt. Ich habe da jetzt aber keine Offerte, also von anderen Ultraathletinnen, die machen das manchmal so auf Facebook oder so, dass die tatsächlich dann inserieren und sagen, hey, ich bin da und da auf dem Wettkampf, 10-fach Ironman, ich brauche noch Leute, die mich unterstützen, von dann bis dann, Kost und Logis wird übernommen, und dann suchen die irgendwelche Leute so. Genau, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Und ja, ansonsten, prinzipiell, man kann mich medial finden, man kann mich anschreiben, ihr habt es auch getan, mir eine E-Mail schreiben. Ich bin immer sehr dankbar, weil, wie gesagt, also viele sportliche Träume, zum Beispiel das Race Across America, das ist angesprochen, das kostet ungefähr 70.000 Euro und dann hat man noch nicht im Luxus gelebt. Und ja, Hawaii kann ich auch verstehen. Ich war auch qualifiziert. Ich bin auch nicht nach Hawaii gekommen, weil ich es mir auch nicht leisten konnte, weil es damals 10.000 Euro gekostet hat. Jetzt kürzlich eine Freundin von mir hat es jetzt vorgestern gebucht. Die hat sich qualifiziert. 15.000 Euro bist du dabei. Also das muss man sich leisten können und wollen. Ne? Also ich weiß tatsächlich manche, die einen Kredit dafür aufnehmen. Und da sage ich immer unterm Strich, es ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Aber es ist, das sind mir andere Dinge im Leben irgendwie wichtiger, wo ich dann tatsächlich mein Geld anlegen mag. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden tatsächlich. Also ich sage deswegen immer, was finanzierbar ist für mich, das mache ich. Und ich freue mich über jeden, der mich unterstützt, auch materiell. Wie gesagt, ich freue mich eben auch über jemanden, der mich mit Lebensmitteln unterstützt, weil das auch tatsächlich nicht ein unterschätzender Posten ist. Ja.
Absolut. Wenn du so viel Energie verbrennst, darf da auch Energie wieder nachgeführt werden. Gute Energie.
Ja. Ja. Und vor allem die Crew, die isst oft mehr als ich, weil das ist auch, wenn du da so Nachtschicht für Nachtschicht, da gehen auch gut Schokoriegel und alles Mögliche rein, um sich nicht zu halten, weil die ja nicht sportlich sich betätigen, um sich nicht zu halten.
Ja. Okay. Also, das heißt, jeder, der jetzt diese Podcast-Folge hört, Aufgabe Nummer 1, erstmal bei Mareile auf der Homepage und vor allem bei Instagram vorbeigucken. Da mal gerne folgen, dass da ein paar mehr Follower kommen. Und vor allem, ich habe gesehen, also du postest schon auch, also du nimmst die Leute auch schon mit bei dem, was du machst. Von daher. Und vor allem, wenn ihr irgendwen kennt, der sagt, hey, ich bin total sportbegeistert, leitet die Folge auch mal weiter, dass das vielleicht, wer weiß, wofür es gut ist, vielleicht kommt irgendwas dabei rum.
Genau, also wir packen die Kontaktdaten auf jeden Fall mal in die Shownotes. Also deine Homepage ist, glaube ich, mareile-hertel.com. Und vor allem, das fand ich sehr beeindruckend, Mareile antwortet so schnell, wie sie läuft. Also ich, so schnell hatte ich noch keine Antwort auf meine Anfrage, habe mich mega gefreut, weil du auch gerade schon gesagt hast, Zeit ist ein extrem kostbares Gut von dir, dass du dir diese Stunde aus den Rippen geschnitten hast, um unseren Podcast damit zu bereichern. Jetzt interessiert mich natürlich, welche Sporteinheit passiert jetzt heute Abend noch bei dir?
Ja, also ich mache jetzt tatsächlich Krafttraining und dann werde ich noch 30 Minuten kurbeln.
Okay, also doch noch auf die Rolle heute. Mhm. Genau, also wir packen die ganzen Instagram- und Weblinks einfach mal in die Shownotes, wie Anselm sagt. So, wer weiß, wer es hört, und vielleicht gibt es ja dann doch den einen oder anderen, der sagt so, oh, da ist aber Unterstützung vonnöten, da bin ich gern dabei.
Ich habe bei Bell, also man darf bei Bell immer so ein bisschen aufpassen, was man erzählt, weil ich habe bei ihr schon die Augen leuchten sehen, dass Bell dann am Straßenrand steht und dann kommen wir als Support-Team mit.
Ja, ich finde das total cool, und ich finde es eben, es ist auch so wichtig, dass Frauen damit mal an die Öffentlichkeit gehen und ihre Geschichte auch erzählen, weil man braucht eben manchmal dieses, das ist möglich, diesen Gedanken einfach in seinem Kopf, und es hilft einfach, wenn es weibliche Vorbilder gibt, die auch ihre Geschichte erzählen, die andere inspirieren, damit man selber auf diese Ideen kommt. So wie du gesagt hast, du hast, Marc ist jetzt nicht weiblich, aber du hast den Marc getroffen, der dir erstmal diese Welt des Ultratriathlons quasi geöffnet hat, und vielleicht gibt es ja heute den einen oder anderen, der zuhört und sagt, wow, ich macht das jetzt vielleicht nicht so ein crazy Ziel in meinem sportlichen Umfeld, aber man kann es ja auch auf den Beruf, auf den Alltag übertragen und sich inspirieren lassen durch Geschichten wie deine. Deswegen total cool, dass du uns deine Zeit heute geschenkt hast. Wir könnten noch ewig weitersprechen, aber du willst ja noch auf die Rolle. Deswegen, wir haben immer noch drei Sätze, die wir jeden Gast einmal vervollständigen lassen, der bei uns ist. Machst du da auch noch kurz mit, Mareile?
Ja, klar.
Da traue ich mich fast gar nicht, das zu fragen.
Mach mal.
Mareile, Sport ist für mich
eine riesen Leidenschaft.
Merkt man gar nicht.
Also man sieht es dir an, und ich glaube, man hört es dir auch an, wenn man bei dem Podcast zugehört hat. Jetzt bin ich sehr gespannt. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
Die deutsche Nationalmeisterschaft über die dreifache Ironman-Distanz.
Okay, wann dürfen wir da Daumen drücken? Wann passiert das?
Am 1. August-Wochenende.
Okay.
Wo ist sowas? Wo ist die denn? Wo findet die statt?
In Linsan, in Norddeutschland.
Okay, da werden wir uns nicht über den Weg laufen, weil am 1. August-Wochenende machen wir einen olympischen Distanz-Triathlon in Bayern am Wörthsee.
Sehr ähnlich.
Da denke ich an euch.
Quasi vergleichbar, genau.
Können ja gucken, wer schneller im Ziel ist.
Wahrscheinlich du.
Wahrscheinlich. Ich würde dann eher sagen, wer nachher mehr Gummibärchen gegessen hat. Die Challenge könnte ich mitgehen.
Da wollte ich sagen, das bin dann ich.
Die gewinnst du auf jeden Fall, weil Gummibärchen ist überhaupt nicht meine Welt.
Oha. Okay.
Und zum Schluss ein Impuls, den ich anderen an dieser Stelle noch weitergeben möchte, ist:
Glaubt an euch.
Total, total guter Punkt. Cool. Nehme ich gleich mal mit in meine Laufeinheit morgen früh, wenn es an die Steigerungsläufe geht und ich leide, dann werde ich an dich denken, Mareile.
Nein, sehr du schön. Leidest nicht.
Ja, ich werde Spaß haben, genau. Ich muss mein Mindset, darf ich ändern.
Ja, tatsächlich.
Vielleicht gehe ich auch heute Nacht noch laufen.
Du kannst überhaupt laufen. Also das ist auch, man muss mal denken, wie viele Menschen auf dieser Welt gar nicht laufen können. Du hast die Möglichkeit, du wohnst gerade nicht in einem Kriegsgebiet, du hast zwei gesunde Beine, dir geht's gut, ja, du musst nicht 24/7 arbeiten, um irgendwie dein Essen zu vervollständigen, sondern du hast Freizeit, in der du Sport machen kannst, darfst. Also das ist ein totales Privileg, und deswegen, ich finde, das darf man überhaupt eigentlich gar nie negativ konnotieren. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann lass es sein. Aber ansonsten genieße es einfach, weil es ist echt ein Privileg und es kann übermorgen schon wieder ganz anders ausschauen.
Wohl wahr. Immer wenn man krank ist, dann weiß man es wieder mehr zu schätzen. Ne? Und es ist mal so schade, dass man so Selbstverständlichkeiten.
Ja, aber man sollte es immer. Ja, genau. Man muss sich das immer zu schätzen. Nicht nur an der eigenen Gesundheit, sondern man muss tatsächlich da, wie gesagt, mal ein bisschen die Augenklappen wegnehmen und gucken, was gerade so in der Welt so unterwegs ist und wie gut es uns eigentlich geht.
Vielleicht stellen wir das einfach an den Anfang des Podcasts, diesen schönen Schlussappell.
Ja.
Ja, also ich war über lange Strecken sprachlos, aber ich bin jetzt sehr inspiriert und werde meine Steigerungsläufe morgen lieben und wertschätzen und genau, Daumen hoch. Ja, danke nochmal, Mareile, für deine Zeit, dass du dir die heute genommen hast.
Sehr gerne.
Ja, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm bei der nächsten Folge. Seid gespannt.